Wunderschön, dass ich mal wieder bei euch sein darf. Es ist ja sehr lange her. Ich weiß es nicht mehr genau, ob das noch vor Corona war oder nicht. Also es sind einige Jahre jedenfalls. Und es ist schön, nicht nur montags hier zu sitzen, sondern auch mal sonntags. Übrigens, der heutige Sonntag, wisst ihr, dass das Sonntag Jubilate ist? Eigentlich hat man den Jubiladechor einladen müssen, ne? Passend zu unserem Namen. Aber der singt dann am Sonntag, am Sonnabend hier bei der Familienfeier vom Ronald. Da sind wir eingeladen und da gibt es ja so ein bisschen Überraschung von beiden Seiten. Dann hat er mir schon erzählt, dass er uns auch überraschen will als Chor. Wir sind ja dankbar für Ronalds Dienst seit Pro Christ 2009. Also im Jahr drauf, glaube ich, ging es los. Und wir haben sehr viele schöne Erlebnisse miteinander gehabt und wir hoffen, dass das noch ein bisschen weitergeht. Vor 3 Wochen war Ostern. Viel zu schnell ist dieses Fest mal wieder vorbeigegangen, einschließlich dieses schönen Ereignisses am Gründonnerstag. Na, was war Gründonnerstag? Diese wunderbare Aufführung des Musicals 7 Worte vom Kreuz in der Messehalle, in der vollen Messehalle, ich glaube 3500 oder so waren da, und 800 Sänger und Sängerinnen. Also das war ein Hocherlebnis für uns, aber ein besonderes Erlebnis war eigentlich für mich, dass wir als Sänger Abendmahl gefeiert haben, am Gründonnerstag. Also besonders an diesem Tag, wo das Abendmahl eingesetzt worden ist. Und ihr müsst euch das mal versuchen, so vorzustellen. Wir haben die Generalprobe gehabt, sind also voll erfüllt mit dem ganzen Stoff, ja. Und dann gehen wir in die leere, noch leere Messehalle. 800 Leute. Wir gehen alle an Tischen vorbei. Jeder nimmt sich ein kleines Stück Brot und einen Kelch. Und wir stellen uns so im Rechteck auf, um die Sitzplätze in der Mitte. Also es war ein Riesen, wie so ein Riesenbilderrahmen, ja, kann man sich das so vorstellen. Also so ein Rechteck, 800 Leute, wie so eine Menschenkette, ne, über Eck, feiern gemeinsam Abendmahl. Und dann richten wir den Blick auf das große Kreuz und singen den Anker, wo es ja unter anderem heißt, er ist das Zentrum der Geschichte, unser Ziel in Ewigkeit. Puh, also wenn ich da jetzt so drüber spreche, da kommt mir immer noch so die Emotion hoch. Ne? Also es war für mich eigentlich das, was mich am meisten angesprochen hat, komischerweise. Ne? Das Konzert war schön, alles gut, gern gesungen. Aber dieses emotionale Einmalige am grünen Donnerstag mit 800 Leuten und mit so einer tollen Musik, das war einmalig. Ja, also das ist nun schon wieder Geschichte, in der Tat. Pfingsten steht bevor, in 4 Wochen ist es soweit, das heißt 3 Wochen Ostern zurück, 4 Wochen nach vorne Pfingsten. Wir sind also irgendwo zwischendrin, zwischen diesen beiden Festen. Und als ich nach einem Predigttext für heute Morgen suchte, fiel mir erst keiner ein, der sich mir aufdrängte. Dann habe ich in der Perikopenordnung nachgeschaut, also dort, wo die Pfarrer immer nachgucken, um zu wissen, was sie am Sonntag in der Kirche predigen dürfen. Ne, da gibt es so eine Ordnung, wo die Bibeltexte stehen. Da stand Johannes 15, also das Gleichnis von dem Weinstock und den Reben. Und als ich nachschaute, ob ich darüber schon mal gepredigt habe, bin ich ein Kapitel vorher hängen geblieben. Und das hat mich angesprochen. Und da habe ich auch sofort gewusst, das passt. Und dieser Text, der winkt auch schon so ein bisschen nach Pfingsten herüber, ohne bereits dort zu sein. Die Zeilen, die wir gleich lesen werden, die entstammen ja aus den sogenannten Abschiedsreden Jesu, die er an seine Jünger gerichtet hat, bevor er auf den Ölberg ging, um danach sich festnehmen zu lassen im Garten Gethsemane und an unserer Stelle die Schuld auf sich zu nehmen und in den Tod zu gehen. Also aus dieser Rede vor diesem Geschehen, auch an Gründonnerstag, lesen wir Johannes 14, 15 bis 19. Dort spricht Jesus zu seinen Jüngern: Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will bitten, den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Es ist noch eine kleine Zeit, dann wird mich die Welt nicht mehr sehen. Ihr aber sollt mich sehen, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Diese wenigen Worte haben es in sich. Und ich will jetzt mal von diesen gelesenen Versen zunächst mich gedanklich mit diesen wenigen Worten aus dem ersten Vers beschäftigen. Liebt ihr mich? Ist es uns aufgefallen, dass hier nicht steht, wenn ihr in den Himmel kommen wollt, werdet ihr erstmal meine Gebote halten müssen? Es steht auch nicht da, wenn ihr vor meiner Heiligkeit erschrocken seid, werdet ihr meine Gebote halten? Oder wenn ihr ordentlich erzogen seid, werdet ihr meine Gebote halten? Ich sage es mal ganz zugespitzt. Jesus will nicht, dass wir uns bemühen, die Gebote zu halten, sondern dass wir ihn lieben. Es geht im christlichen Glauben nicht darum, etwas zu erfüllen, was man zu erfüllen hat. Das hat im Grunde Jesus schon getan. Es geht nicht darum, etwas zu tun, was sich angeblich so gehört oder den Moralvorstellungen der aktuellen Zeit entspricht. Bevor Jesus Petrus in den Hirtendienst eingesetzt hat, sagte er nicht: Hast du auch alle Gebote gehalten? Sondern was hat er gesagt? Liebst du mich? Dreimal hat er gefragt: Liebst du mich? Nichts anderes. Jesus ist nicht an einer blinden Unterwürfigkeit interessiert, sondern an eine persönliche Beziehung des Vertrauens und der Liebe. Ich denke, dass es gerade an dieser Stelle viel Unwissenheit im Lande gibt, weshalb Menschen auch die Kirchen meiden. Die, die Jesus nicht kennen, ihm noch nie von Herzen begegnet sind, denken vielleicht oft, man müsse bestimmte Dinge tun, damit man bei Gott angesehen ist. Und dann murren sie insgeheim darüber, dass Gott ein solch fordernder Gott ist, der keinen Spaß macht. Sie murren darüber, was sie alles tun müssen, um nur recht fromm zu sein oder fromm zu erscheinen. Darf ich uns einmal fragen, oder dich auch persönlich, welches Bild hast du von Gott? Also was fällt dir als erstes ein, sag ich mal, wenn du an Jesus denkst oder an Gott? Ist es ein Bild, was von Angst geprägt ist? Dass Gott vielleicht sowas ist wie ein Polizist, der aufpasst, ob du alles richtig machst? Der ständig den Verkehr regelt und auf die Gesetze hinweist? Wie stellst du dir Jesus vor? Also zuallererst, was fällt spontan ein? Wer ist Jesus für dich? Ist er vielleicht so der Lehrer des Glaubens, der Heiler vielleicht, der Sozialrevolutionär, der Wunscherfüller oder die Feuerwehr, die man ruft, wenn es irgendwo brenzlig wird? Bei mir ist es ganz stark dieses Bild vom guten Hirten. Deshalb hat das Lied hier so toll gepasst. Du bist ein wunderbarer Hirt. Das ist mein favorisiertes Bild, sag ich mal. So wie ich mir Jesus am liebsten vorstelle. Der gute Hirte, der mich an seiner Hand hält und sagt, selbst wenn du alt und krank wirst, senil, vielleicht sogar dement, ich halte dich. Und wie geht's weiter? Niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Daran darf ich mich erfreuen, zu wissen, dass ich auf diese Weise von Gott gehalten bin und einfach sein Kind sein darf. Warum gehe ich in den Gottesdienst? Weil ich muss, weil ich es gewohnt bin, weil ich sonst ein schlechtes Gewissen habe. Ich freue mich auf den Gottesdienst, weil mir dort der liebende und barmherzige Gott begegnet, der mir meine Schuld abnimmt, der mich ermutigt, der mir, wie wir es heute gehört haben, Frieden schenkt. Und wenn Jesus sagt Friede, meint er ja Shalom und ein umfassender Friede, nicht nur die Abwesenheit von Krieg, sondern ein Wohlfühlen, ein Wohlfühlen, ein gut aufgehoben sein, ein geborgen sein. So erfahre ich Gott immer wieder in den Liedern, die wir singen, als liebenden und barmherzigen Gott, der mich ermutigt, der mir keine Vorhaltungen macht, was ich in der letzten Woche vielleicht mal wieder nicht richtig gemacht habe, das weiß ich in der Regel selbst, das muss mir gar kein anderer sagen. Nein, Jesus ist wirklich mein Bruder. Er nimmt mich in den Arm und sagt, Christoph, was du da in der vergangenen Woche verhauen hast, es war suboptimal, wie man heutzutage sagt. Ich verstehe dich aber. Wir werden das gemeinsam in Zukunft besser machen. Okay, ich helfe dir dabei. Komm, wir machen weiter miteinander. Und dann sagt er zu mir, ich freue mich einfach, dass du mir vertraust. Liebe ich Jesus? Das ist die Frage, die vor allen anderen Fragen steht. Um diese Frage geht es zuallererst. Was ist meine persönliche Antwort? Das Zweite, ihr werdet meine Gebote halten. Wie ist es nun mit den Geboten? Jesus sagt ja zu seinen Jüngern auch, nur ein Kapitel zuvor, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Johannes 13, Vers 34. Es gibt also ein Gebot von Jesus, einen Auftrag, so könnte man auch übersetzen. Doch es kommt auf die Reihenfolge an. Nicht aus Pflichtbewusstsein, nicht aus Druck heraus, erst Gebote halten müssen und dann hoffen, dass ich noch die Kraft habe, Gott zu lieben. Nein, umgekehrt, alle Kraft da reinzusetzen, Gott zu lieben, einfach zu lieben. Ich glaube, das muss man nicht groß erzählen oder erklären, was lieben heißt, das weiß jeder. Der Kirchenlehrer Augustin hat es einmal zugespitzt formuliert, der hat gesagt, liebe und dann tu, was du willst. Kann man missverstehen, ja. Aber er meint es ganz fromm. Liebe und dann tu, was du willst. Er weiß, wenn du Gott liebst, kannst du nichts Böses tun. Und dann tust du auch gerne das, was ihm gefällt. Wenn man das Neue Testament einmal unter diesem Gesichtspunkt liest, wie Jesus das Spannungsfeld vom Halten von Geboten und der Liebe zu Gott beschreibt, dann fällt immer wieder auf, wie stark er den Fokus auf die Liebe legt. Bis dahin, dass er sagt, dass wir sogar die Feinde lieben sollen. Und da sind auch jene eingeschlossen, die uns nicht so liegen, die wir vielleicht nicht unbedingt als Feinde beschreiben würden, aber als welche, na, die sind uns unsympathisch. Mit denen bin ich nicht so gern zusammen. Mit denen will ich nicht unbedingt Zeit verbringen oder Party feiern. Diese Betonung der Liebe gipfelt bei Jesus in der Begegnung mit den Gesetzeslehrern seiner Zeit, den Pharisäern und Schriftgelehrten und Sadduzäern, in Matthäus 22. Da fragen die Schriftgelehrten ihn, Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Ja, die interessieren sich wieder nur fürs Gebot. Welches ist das Gebot, das höchste? Was müssen wir tun? Und Jesus antwortet ihm mit dem, was schon im Alten Testament steht und was die Frager eigentlich wissen müssten, wenn sie ihre Bibel aufschlagen. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, heißt es da in 5. Mose 6, Vers 5. Lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Das ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber, sagt Jesus, ist dem gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. So einfach ist das mit den Geboten. Im Übrigen ist sogar schon in den alttestamentlichen 10 Geboten ein versteckter Hinweis auf diese Reihenfolge: erst Gott lieben, dann seine Gebote halten, versteckt. Versteckt sage ich deshalb, weil ich es persönlich für mich auch erst später entdeckt habe. Es beginnt ja mit der Aussage, die 10 Gebote: ich bin der Herr, dein Gott. Das kann man sich so wie eine Überschrift vorstellen über die 10 Gebote. Das ist das Grundprinzip. Ich bin der Herr, dein Gott. Bam, Überschrift. Und dann wird gesagt, was er für uns getan hat, der dich aus der Knechtschaft geführt hat, steht da. Und für uns bedeutet das auch aus der Knechtschaft der Sünde, wie damals für die Israeliten aus der Knechtschaft in Ägypten. Und nachdem das klargestellt ist, ich bin der Herr, der dir Gutes getan hat, der dich befreit hat, dann erst folgen die Dinge, die wir als Gebote bezeichnen und in der Regel mit du sollst übersetzt werden, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen und so weiter. Mir persönlich hat einmal geholfen, als ich durch Sprachstudium lernte, dass man diese Passage, du sollst, auch anders übersetzen kann. Vom Hebräischen her ist es möglich, auch du wirst übersetzen, zu übersetzen. Merkt ihr den Unterschied? Du sollst das und das tun. Oder liebe Gott und du wirst automatisch das tun, was Gott gefällt. Da ging mir ein Licht auf, als ich die Gebote so verstehen konnte. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich in die Freiheit geführt hast und nun wirst du nicht mehr stehlen. Du wirst nicht Ehe brechen. Aus der Freiheit der Kinder Gottes heraus werde ich dies und jenes nicht mehr tun, was ich früher vielleicht gegen Gottes Willen getan habe. Ist das nicht schon wieder Leistungsdruck? Es geht ja schon immer wieder ums Tun irgendwie. Hier kommt nun das ins Spiel, was wir bisher noch gar nicht erwähnt haben. Das ist die neue Kraft Gottes. Die Kraft Gottes, die in uns und aus uns heraus das tut, was wir nicht schaffen. Und das ist das, wo ich sage, hier winkt es schon nach Pfingsten rüber, der Text. Am grünen Donnerstagabend wird schon nach Pfingsten rüber gewunken. Wir haben uns ja vielleicht schon gefragt, wie kann man denn Gott lieben, jemanden, den man noch gar nicht gesehen hat? Das geht nur, wenn sich Gott in meinem Leben offenbart hat. Wenn er in meinem Leben, in meinem Herzen Einzug gehalten hat. Wenn ich meine Herzenstür geöffnet und gesagt habe, Jesus, ich lade dich in mein Leben ein. Dass du nun von jetzt an das Steuer übernimmst. Jesus sagt ja, ich klopfe an, ich stehe vor der Tür. Und er sagt nicht, ich hämmer an die Tür, damit du richtig erschrickst. Er tritt die Tür auch nicht ein. Er bricht sie nicht auf. Er sagt, ich klopfe an. Poch, poch. Und wenn du magst, machst du die Tür auf und ich komme zu dir. Und dann wirst du diese Kraft, die das tut, was Gott will, die wirst du dann erhalten. Gottes Geist erfüllt mich und nicht nur temporär, er bleibt in mir, so heißt es ja auch in diesem Text. Er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich liebe dieses Wort in Galater 2, Vers 20, mein Taufspruch. Ich lebe aber nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und der Herr ist der Geist. Dann wird allerdings einiges wirklich mühelos. Es wird uns ein leichtes sein, das zu tun, was Gott gefällt. So sagt es Johannes in seinem ersten Brief, Kapitel 5, Vers 3. Das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Schreibt er. Und ähnlich sagt es ja Jesus in Matthäus 11, Vers 30. Mein Joch ist sanft. Meine Last ist leicht. Denkt nicht, dass das alles so schwer ist mit den Geboten halten. Warum aber haben wir dann manchmal solche Probleme, auch in unseren Gemeinden? Ich denke, es liegt daran, dass wir oft Gottes Gebote und die Gebote von Menschen verwechseln. Jesus sagt, meine Gebote. Mir sind viele Dinge bzw. Situationen aus der Vergangenheit eingefallen, wo wir in unseren Gemeinden gedacht haben, das müsste man doch so und so machen, um Gottes Willen zu tun. Und im Grunde waren es nur Menschengebote. Es beschämt uns, darüber nachzudenken und vielleicht machen wir es auch nicht gerne. Aber ich will trotzdem erinnern. Manchmal ist es ja gut, ein bisschen zu erschrecken vor der Vergangenheit, damit man es besser macht. Ich kann mich noch als Kind erinnern, also noch daran erinnern, wie ich als Kind das miterlebt habe, den ersten Mondflug. 1969, das erste Mal auf dem Mond gelandet, Astronauten. Ich war damals 14. Ging also ja dann die Christenlehre und so weiter, habe das da bewusst mitbekommen, wie dann auch in meinem Umfeld gesagt wurde, das ist Sünde, dass der Mensch solche Dinge tut. Also diese Technikfeindlichkeit, ja, diese war ganz stark ausgeprägt früher in unseren Gemeinden. Christen müssen das ablehnen. Damit einherging die Verteufelung erst des Radios, dann später des Fernsehers, dann des Kinos. Nur heute könnte man das Internet noch verteufeln, was weiß ich, was alles noch technisch kommt. Die Roboter demnächst, ja. Oder, anderer Bereich, ein Haarschnitt, der angeblich nicht christlich war. Da klingelt es bei vielen. Ich erinnere mich noch, dass jemand von den Frauen nicht mehr im Chor mitsingen durfte, weil sie als junges Mädel einfach mal eine schicke Kurzhaarfrisur sich zugelegt hatte und nicht mehr die Baptistenzwiebel oben drauf hatte. Ja. Durfte eben nicht mehr im Chor mitsingen. Man muss sich das vorstellen, was da für Verletzungen entstanden sind. Die waren lieblos, die waren Sünde. Oder ich denke an den Musikstil. Alles, was irgendwie nach Rock klang, war vom Teufel. Oder ich denke an die zeitbedingte Kleidung, die bis heute für Aufregung sorgt. Und so weiter und so fort. Ja, ihr merkt schon, dass man kann das ganze Lebensbereiche durchgehen. Überall trifft man auf Menschengebote, die dann in die Gemeinde so transferiert wurden und gesagt wurden, das gehört sich nicht und das gehört sich. Natürlich muss man das alles ein bisschen komplexer auch betrachten und so weiter. Ne? Aber ich denke, ihr versteht, was ich meine. Wir brauchen ein weites Herz, so sagt es Paulus auch im Korintherbrief, Eng ist es in euch. Wir haben ein weites Herz, wir Apostel. Wir ertragen vieles von euch, was ihr uns zumutet. Ja? Aber wenn wir euch mal was zumuten, dann sperrt ihr euch sofort. Wir brauchen ein weites Herz, gefüllt vom Heiligen Geist. Der wird uns in alle Wahrheit führen. Der schenkt uns die Liebe zu Gott und zu den Menschen und hilft uns, seine Gebote gern zu halten, seine Gebote. Und wenn das passiert, da geschieht Erstaunliches. Jesus spricht wenige Verse später in Johannes 14, Vers 23. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Da haben wir es wieder, ne? Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Es wird so sein. Kann gar nicht anders sein. Und wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Merken wir, das ist so ein Zirkelschluss. Wir lieben Gott, werden seine Gebote halten und dadurch wird seine Liebe in uns bleiben. Und dann ist das so ein Zirkelschluss. Eine Geborgenheit, ein Kreis der Geborgenheit. Wichtig ist aber der Einstieg. Wo steigen wir ein in diesen Zirkelschluss? Und den beschreibt Johannes noch einmal in seinem ersten Brief, Kapitel 4. Damit schließe ich dann auch. Er schreibt, darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns untereinander auch lieben. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Amen.